Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Sorge bei der SBB. Auf der gesperrten Gotthardlinie kann sie nur 40% der Güterzüge umleiten.
Auf keinen Fall genügt das. Wenn wir sagen 40% können wir abdecken, heisst auch 60% nicht.
Sagt SBB-Chef Andreas Mayer. Trotz Lohnerhöhungen und Quereinsteigern, in Schulen und Kindergärten fehlen Lehrkräfte. Und zwar viele. Jugendproteste in Mexiko. Zehntausende von Jugendlichen gehen auf die Straße. Unsere Reportage zeigt warum. Abschied nach über 12 Jahren an der Spitze des IKRK.
Als ich ins Haus kam, habe ich gesehen, eins, was ich recht schon möchte sagen, ist, dass ich überall hingehe, wo die Leute arbeiten. Und ich glaube, das Versprechen habe ich eingehalten.
Was Jakob Kellenberger vor Ort sah, sagt er um eins im Tagesgespräch. Am Mikrofon Nathalie Christen und mit den Nachrichten Silvan Fischer.
Mit der Sperrung der Gotthard-Bahnlinie fallen pro Tag und Richtung rund 120 Güterzüge aus. Inzwischen hat die SBB für 40% dieser Züge Ersatzrouten gefunden, die meisten im Inland über die Lötschberg-Simplon-Route. Dies genüge eigentlich noch nicht, sagt der SBB-Chef Andreas Mayer zu Schweizer Radio DRS. Weitere Kapazitäten seien aber nicht in Sicht. Er befürchte, dass die SBB durch die Sperrung im Güterverkehr dauerhaft Kunden verliere. Die SBB, die Post, die Swisscom und Skyguide setzen sich im Energiebereich neue Ziele. Zusammen mit Bundesrätin Leuthard stellten sie heute in Bern ihre Pläne vor. Ein paar Beispiele. Die SBB plant etwa bis 2025 den Strom für die Bahn vollständig aus erneuerbarer Energie zu beziehen. Die Post sieht für sich einen Schwerpunkt darin, den Ausstoß von CO2 weiter zu senken. Und die Swisscom will unter anderem nur noch energieeffiziente Fahrzeuge einsetzen. Die italienische Wirtschaft steckt weiterhin in der Rezession seit letztem Sommer. Im ersten Quartal 2012 schrumpfte das Bruttoinlandprodukt um 0,8% gegenüber dem Vorquartal. Und damals waren es bereits minus 0,7%. Jene spanischen Banken, die Gelder aus dem Euro-Rettungsfonds beanspruchen, müssen einen Sanierungsplan vorlegen. Das sagte der spanische EU-Kommissar für den Wettbewerb Joaquín Almunia. Auch in Spanien werde die sogenannte Troika die Umsetzung der Auflagen überwachen. Die Troika ist eine Dreiergruppe von Kontrolleuren der Eurogruppe, der Europäischen Zentralbank und des Internationalen Währungsfonds. Die europäischen Börsen sind positiv in die neue Handelswoche gestartet, nach der angekündigten Hilfe für Spaniens Banken. Besonders Bankentitel gewannen an Wert, allen vor allem die spanischen. Der Leitindex der spanischen Börse steht momentan 3,2% im Plus. Die Indexe in Deutschland, London und Japan verzeichnen alle rund 2% Gewinn. Noch zu den Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.927 Punkten, das ist ein Plus von 1,0%. Der Euro wird zu 1.2012 gehandelt und der Dollar zu 95,54 Rappen. In Russland haben Ermittler die Wohnungen mehrerer Oppositionsführer durchsucht, einen Tag vor einer geplanten neuen Großkundgebung gegen Präsident Putin. Es werde wegen der Anstiftung zu Massenunruhen während der letzten Anti-Putin-Demonstration vom 6. Mai ermittelt, sagte die Moskauer Staatsanwaltschaft. Die UNO reagiert auf Unruhen im Westen Burmas. Sie zieht den Großteil ihrer Mitarbeiter vorübergehend von dort ab. Rund 40 Angestellte und deren Familien seien daran, Maungdao zu verlassen, sagte ein UNO-Vertreter der Nachrichtenagentur AFP. Sie kehrten wieder zurück, sobald sich die Lage verbessert habe. Seit Freitag bekämpfen sich in der burmesischen Provinz Rakhine Muslime und Buddhisten. Dabei gab es mehrere Tote und Verletzte. Am Samstag verhängte die burmesische Regierung über den Westen des Landes das Kriegsrecht. Die Bußengelder der SBB in den Fernverkehrszügen decken den Aufwand der Kontrolle nicht. Aber für die Bahn geht es dabei auch um die Fairness. Seit der Einführung der Billettpflicht in diesen Zügen hatte die SBB knapp 10 Millionen Franken Bußengelder eingenommen, teilen die Bundesbahn zu einem Artikel im Blick mit. Die Zahl der erwischten Schwarzfahrer sei mit täglich 780 geringer, als die SBB befürchtet habe. Das entspreche einem einzigen Fahrgast pro 2 Fernverkehrszüge. In der Neuenburger Strafanstalt La Promenade brauche es ein besseres Angebot für die Beschäftigung der Gefangenen. Das empfiehlt die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter. Zudem müsse die Medikamentenabgabe überarbeitet werden. Die Kommission begrüßt in diesem Zusammenhang den Plan der Neuenburger Kantonsregierung, in der Strafanstalt einen gefängnismedizinischen Dienst aufzuziehen.
12.35 Uhr, Rendezvous. Gleich hören Sie Bundesrätin Doris Leuthardt zu den Folgen der gesperrten Gotthardlinie. Und nochmals SBB, sie ist die größte Stromfresserin und will atomfrei werden. Doch wie? Man hätschelte und warb, doch der Lehrermangel bleibt, zeigt eine neue Umfrage.
Ich dachte, es sei etwas besser. Aber die Umfrage hat gezeigt, dass es sich im Vergleich zu vor 2 Jahren nicht wesentlich verbessert hat.
Sagt Bernhard Gertsch, Präsident des Verbandes der Schulleiter. Was nun? Linke Freude in Frankreich. Die erste Runde der Parlamentswahlen stärkt den neuen Präsidenten Hollande. Ségolène Royal hingegen muss bangen. Staatsverträge fürs Volk. Bloß nicht, sagt die Wirtschaft. Ein Hightech-Unternehmer in Bonaduz erklärt warum. Jetzt Wetter und Verkehr.
Das Wetter. Heute ist es wechselnd bewölkt mit einigen Regengüssen und Gewittern. Im Flachland sowie im Wallis gibt es auch längere trockene und sonnige Abschnitte. Die Temperaturen im Norden um 18, im Süden 22 Grad. Morgen geht es mit trübem und nassem Wetter weiter, bei 15 bis 18 Grad. Am Mittwoch bleibt es im Norden wechselhaft bei 17 Grad. Im Süden scheint zeitweise die Sonne bei 22 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
120 Güterzüge pro Tag Richtung Tessin, 120 Güterzüge Richtung Deutschschweiz. Auf der Gotthardlinie der SBB herrscht normalerweise Hochbetrieb. Doch seit dem Felssturz von letzten Dienstag läuft gar nichts mehr. Die SBB hat zwar Ersatzrouten gesucht für den Güterverkehr, aber klar zu wenige gefunden. Dominik Meyer.
240 Güterzüge pro Tag fallen am Gotthard aus. Die SBB habe für 40% dieser Züge Ersatzrouten gefunden, bilanziert heute Konzernchef Andreas Meyer.
Das ist das, was wir aus unserem Netz herausholen können.
Die SBB leitet praktisch alle Ersatzgüterzüge über die Lötschberg-Simplon-Linie. Österreich und Frankreich können die Schweiz mit ihren Alpentunneln kaum entlasten.
Leider ist der Brenner nicht zur Verfügung wegen Unterhaltsarbeiten. Ein paar wenige Züge gehen über Tauern oder über Frankreich.
Die SBB kann insgesamt also weniger als die Hälfte der Gotthardgüter umleiten. Der Chef ist nicht zufrieden.
Auf keinen Fall genügt das. Wenn wir sagen, 40% können wir abdecken, heisst auch 60% nicht.
Viele Kunden werden auf die Straße ausweichen und manche von ihnen dürften auch gleich dort bleiben, befürchtet Andreas Meyer.
Wenn man über längere Zeit einen alternativen Transportkanal benutzt, dass es manchmal auch so ist, dass der eine oder andere Kunde dann auf dem Transportkanal bleibt. Das ist eine Erfahrung, die man immer wieder gemacht hat in solchen Situationen.
Auf der Gotthard-Autobahn hält sich der zusätzliche Andrang von Lastwagen zurzeit in Grenzen. Trotzdem hat der Nutzfahrzeugverband ASTAG übers Wochenende Notmaßnahmen verlangt vom Bundesrat. Absolute Priorität für Lastwagen am Gotthard. Grünes Licht für mehr Nachtfahrten und für schwerere Lastwagen. 44 statt maximal 40 Tonnen. Heute winkt Verkehrsministerin Doris Leuthardt ab.
Es gibt nach unserer Einschätzung derzeit genügend Kapazitäten, um jetzt den Lastwagentransport auf der Straße zu unterstützen. Wir werden das laufend anschauen, dass man besser einschätzen kann, wie lange dauert die Sperrung der Bahnlinie überhaupt an.
Frühestens Ende Woche sind Sprengungen möglich im Bergsturzgebiet am Gotthard. Danach erst ist eine Prognose möglich. Mit dem Bergsturz ist die Diskussion über einen zweiten Straßentunnel am Gotthard noch intensiver geworden. Der Bundesrat wird sich noch vor der Sommerpause dazu äußern. Doris Leuthardt quittiert Gerüchte aus der Sonntagspresse, wonach sie immer mehr Sympathien für eine zweite Röhre habe, mit einem Lächeln und 4 Worten.
Sie dürfen weiter spekulieren.
Das war Doris Leuthardt im Beitrag von Dominik Meyer. Und jetzt geht es dann gleich nochmals um die SBB. SBB, Post, Swisscom und Skyguide, die ehemaligen Bundesbetriebe, zeigten heute nämlich, wie sie als Unternehmen aus der Kernkraft aussteigen und ihren CO2-Ausstoß senken wollen. Es soll ein Zeichen für die ganze Wirtschaft sein. Besonders interessant, wie schafft das die Bahn, die größte Stromverbraucherin der Schweiz? Priscilla Imboden.
Jede halbe Stunde fahren in der Schweiz die Lokomotiven der Intercity-Züge gleichzeitig los. Das braucht sehr viel Strom. Die Bundesbahnen besitzen deshalb Wasserkraftwerke, betreiben ein eigenes Stromnetz und halten Beteiligungen an Atomkraftwerken in Frankreich und der Schweiz. Aber nicht mehr lange, sagt SBB-Chef Andreas Meyer.
Wir haben unseren Energieverantwortlichen den Auftrag gegeben, uns Szenarien aufzuzeigen und Möglichkeiten zu unterlegen, wie wir auf 2019 oder auf 2025 aus der Atomkraft aussteigen können.
Die Kernkraft soll mit mehr Effizienz weggespart werden, sagt der SBB-Chef. So sollen Verluste bei der Umwandlung von Strom im Bahnstromnetz reduziert werden. Leere Regionalzüge werden in Zukunft mit weniger Waggons fahren. Außerdem wird die Energie, die entsteht, wenn ein Zug bremst, vermehrt wieder ins Netz eingespeist. Das schenkt ein. Zwei Züge, die Gotthardstrecke herunterfahren, können damit indirekt einen Zug hinaufziehen. Damit will die SBB ihren heutigen Stromverbrauch bis 2025 um 20% senken und ihre Beteiligung an Atomkraftwerken abstoßen. Die SBB ist aber auch daran, ihr Angebot zu vergrößern. Diesen Mehrstrom will sie mit mehr eigener Wasserkraft und dem Zukauf von Windstrom decken. Sie plant deshalb den Ausbau des Ätzelwerks in Einsiedeln und des Kraftwerks Ritom im Tessin, an denen sie beteiligt ist. Mit dem Pumpspeicherwerk Nom de Drons, das im Unterwallis gebaut wird, soll die Stromleistung ebenfalls stark erhöht werden. Unter dem Strich soll der Stromverbrauch über die nächsten 10 Jahre konstant bleiben, bei gleichzeitig größerem Angebot und dem Ausstieg aus der Atomkraft. Diese Ziele sind ehrgeizig. Zur Frage, ob sie realistisch seien, sagt der SBB-Chef.
Ja, wer sich keine anspruchsvollen Ziele setzt, wird sie auch nicht erreichen. Ich glaube, das Signal ist wichtig. Ich glaube auch, dass viele Unternehmen oder Haushalte sich ähnliche Ziele setzen können. Und wenn man da mal richtig hinterfragt, was man eigentlich tut und welche Potenziale wir da haben, glaube ich, kommt das eine oder andere zum Vorschein.
Das eine oder andere soll sich bei der SBB zu einem großen Sparprogramm summieren, damit die Züge in Zukunft ohne Atomstrom fahren.
Lehrermangel, davon haben Sie vor 2 Jahren wahrscheinlich viel gehört und gelesen, gehört hier auch im Rendezvous. Darauf tat die Politik viel, um wieder mehr Lehrkräfte an die Schulen zu bringen, zum Beispiel mit höheren Löhnen und Ausbildungen für Quereinsteiger. Gewirkt haben die Massnahmen aber offenbar wenig. Ende Mai waren 40% der ausgeschriebenen Lehrerstellen noch nicht besetzt. Inlandredaktorin Caroline Ahn.
Gesucht Lehrerinnen und Lehrer. Peter Gerber, Präsident der Schulleiterinnen und Schulleiter im Kanton Zürich, schildert die Situation.
Ganz schwierig ist es in der Oberstufe, wo jetzt noch etliche Stellen offen sind. Und im Kindergarten ist es auch nicht ganz einfach. Und praktisch aussichtslos ist es, wenn es um Heilpädagoginnen und Heilpädagogen geht.
Ein Drittel aller Schulleiter, die im Verband Mitglied sind, haben Mühe, Kindergärtnerinnen zu finden. Über die Hälfte suchen für die Mittelstufe Lehrkräfte. Im Kanton Zürich sei der Mangel noch grösser als in anderen Kantonen. Der Kanton sei sehr gross, die Schülerzahlen würden steigen, zudem, so Gerber.
Es rollt eine Pensionierungswelle auf uns zu. Da sind die ersten Anzeichen jetzt da, das wird die nächsten 2-3 Jahre noch massiv grösser.
Gegensteuer hätte der Kanton schon gegeben, mit höheren Einstiegslöhnen beispielsweise. Auch die Quereinsteigerausbildung sei ein grosser Erfolg, doch diese Massnahmen wirken zu wenig. Wie wenig, hat Bernhard Gertsch, Präsident des Verbandes der Schulleiterinnen und Schulleiter der Schweiz, überrascht.
Ich dachte, es sei etwas besser. Aber die Umfrage hat gezeigt, dass es sich im Vergleich zu vor 2 Jahren nicht wesentlich verbessert hat.
Die Gründe, es brauche mehr Zeit, bis die Massnahmen greifen. Der Lehrerberuf müsse immer noch attraktiver werden. Weniger Lektionen, mehr oder sicher nicht weniger Lohn, mehr Prestige und bessere Unterstützung. Auch Beat W. Zemp, Präsident des Schweizerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes, plädiert dafür, Lehrer mit allen Mitteln zu fördern.
Wir dürfen bei den Anstrengungen auf keinen Fall nachlassen, denn in den nächsten 10 Jahren sind 30.000 Lehrerinnen und Lehrer zu ersetzen.
Schulleiterverbandspräsident Bernhard Gertsch sieht aber auch noch zusätzlichen Handlungsbedarf. Die Hürde, um beispielsweise Kindergärtnerin zu werden, sei mit einer Matura eventuell zu hoch.
Wir denken, dass zum Beispiel über die Fachmittelschule ebenfalls an die pädagogische Hochschule gelangt werden kann, dass das eine sehr gute Neuerung ist, die in einigen Kantonen bereits vollzogen ist.
Auch bei den Heilpädagoginnen und Pädagogen müsse man sich überlegen, ob es Alternativen zu einem vollen Studium gäbe.
Es kann sein, dass wir auch gewisse Teilbereiche einfach durch Teilausbildungen abdecken können.
Doch dagegen wehrt sich der Lehrerverbandspräsident Beat W. Zemp. Die Hürden für den Lehrerberuf dürften nicht sinken.
Nein, diese Senkung der Hürde, die wird sicher auch in der Erziehungsdirektorenkonferenz nicht befürwortet. Es wäre auch völlig gegen den internationalen Trend.
Der Lehrermangel müsse anders behoben werden. Im Moment müssen die Schulen Personen einstellen, die nicht exakt das mitbringen, was sie sollten. Wer Geografie studiert hat, unterrichtet beispielsweise Geschichte. Mit welchen Auswirkungen?
Das werden wir sehen, wenn wir dann wieder die nächsten Tests machen, die nächsten Leistungsmessungen, ob wir bereits schon Tendenzen in die andere Richtung haben.
In die andere Richtung, sprich schlechtere Leistungen der Kinder. Das würde der Schweiz sicher ein schlechtes Zeugnis ausstellen.
In Frankreich dauert die Erfolgssträhne von François Hollande an. Auch bei den Parlamentswahlen haben die Sozialisten gesiegt, zumindest in der ersten Wahlrunde. Und nach der zweiten Runde in einer Woche könnten die Sozialisten erstmals nicht nur das Élysée, sondern auch die beiden Parlamentskammern kontrollieren. Alles in Butter also für die Genossen? Fast alles, meint unser Frankreich-Korrespondent Rudi Mäder.
In Frankreich bahnt sich ein Linksrutsch im Parlament an. Die Sozialisten können hoffen, in einer Woche die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung zu erringen. Vielleicht brauchen sie die Grünen als Bündnispartner, auf die Unterstützung der Kommunisten jedoch sind sie wohl nicht angewiesen. Und das dürfte das Regieren für François Hollande deutlich einfacher machen. Für die erfolgreichen Genossen geht es jetzt darum, dem rechtsextremen Front National den Einzug ins Parlament zu verbarrikadieren. Sie zogen daher ihre Kandidatur im Departement Vaucluse zurück, wo Marion Maréchal Le Pen, die Nichte von Parteipräsidentin Marine Le Pen, am meisten Stimmen machte. Die Parteisekretärin des Parti Socialiste, Martine Aubry.
Devant le risque d'élection du Front National, nous avons demandé à notre candidate de retirer sa candidature et nous appelons à faire barrage au Front National en espérant que le candidat UMP se montre digne de ce choix.
Das Majorzwahlsystem ist in der Tat sehr brutal. Nur ein Kandidat wird pro Wahlkreis gewählt, jener mit den meisten Stimmen. Das benachteiligt vor allem die kleinen Parteien. Der rechtsextreme Front National, der gestern 14% der Stimmen erreichte, verfügt bisher in der Nationalversammlung über keinen einzigen Sitz. Doch dieser Front Républicain, gemäß dem Martine Aubry handelt und der bisher sehr gut gespielt hat, funktioniert auf Seiten der UMP nicht länger. Die UMP-Kandidaten wollen sich nicht gegebenenfalls zugunsten des Sozialisten zurückziehen, um den Einzug eines Frontisten zu verhindern. Im Gegenteil, im Lager der konservativen UMP wird immer lauter gefordert, die Partei solle sich mit dem rechtsextremen Front National gegen die Sozialisten verbünden. Doch Alain Juppé, bis vor kurzem noch Außenminister und einer der starken Männer der UMP, schloss gegenüber dem Fernsehsender France 2 namens seiner Partei gestern jede Allianz mit dem Front National aus.
Pour moi, la réponse à cette question est extrêmement claire. Il n'y aura d'alliance avec le Front National en aucune circonstance.
Allerdings die Parteibasis der UMP ist mit diesen Vorgaben von oben gar nicht einverstanden, wie der Meinungsforscher und Politologe Roland Kerrol unterstreicht.
Contrairement à l'état-major de l'UMP, la majorité des électeurs de l'UMP ont envie d'une alliance électorale avec le Front National pour ce second tour.
Die Umfragen zeigten, dass die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler der UMP eine Allianz mit dem Front National wünschten, um einen Sieg der Sozialisten zu verhindern. So steht der UMP nach der gestrigen Niederlage eine Zerreißprobe bevor. Und auch wenn der Front National in einer Woche wohl nur wenige Sitze machen wird, seine Chefin Marine Le Pen hat allen Grund, mit dem politischen Trend zufrieden zu sein.
Sie hören Rendezvous, es ist gleich 10 vor 1. In Mexiko waren gestern erneut tausende junge Menschen auf den Straßen, fast 100.000 allein in der Hauptstadt. Ihr Protest, ihr Zorn richtet sich gegen Enrique Peña Nieto, den Favoriten für die Präsidentenwahl am 1. Juli. Protest und Zorn richten sich auch gegen die mexikanischen Medien, die den Mann der alten Staatspartei mit Kampagnen in diese Favoritenrolle gerückt haben sollen. Auslandredaktor Franco Battel.
Mexiko ohne PRI. Das fordern in diesen Tagen Zehntausende von Schülern und Studenten auf Straßen und Plätzen. Der PRI, die Partei der institutionalisierten Revolution, ist die alte Staatspartei, ein Dinosaurier. Der PRI regierte Mexiko während über 70 Jahren, autoritär und oft mit Gewalt. Im Jahr 2000 schickten die Wählerinnen und Wähler den PRI in die Opposition. Doch nun hat er gute Chancen, an die Macht zurückzukehren, mit Enrique Peña Nieto, einem ewig lächelnden Schönling. Das Fernsehen liebt ihn, drängt ihn geradezu an die Macht. Und genau dagegen wehren sich die Studenten.
Estamos manifestándonos en contra de la represión que está generando los medios de comunicación.
Mexikos Medien unterdrücken andere Meinungen, sagt der 18-jährige José Manuel. Tatsächlich, die beiden großen Medienkonzerne Televisa und TV Azteca machen Werbung für Peña und die Mächtigen. In einem Land, wo fast alle Fernseh schauen und nur wenige Zeitung lesen, ist ihre Macht immens. Der Student fordert: Wir wollen, dass diese Sender aufhören, gefälschte Umfragen zu publizieren.
Y no queremos que nos mientan más con encuestas falsas.
Peña hat seit letztem Herbst bei den Studenten einen schweren Stand. Damals, auf der großen Buchmesse von Guadalajara, wurde er gefragt, welche drei Bücher ihn besonders geprägt haben. Peña stotterte, er konnte kein einziges nennen. Und darum gehen viele Studenten auf die Straße und halten, simpel und einfach, ein Buch in Händen. Wenn Peña in den Spiegel schaut, dann sieht er einen Dummkopf. Solche Sprüche gibt es viele. Es gibt aber auch Kritik mit mehr Substanz. Peñas politisches Profil sei schwammig, unverbindlich und er soll in seiner Zeit als Gouverneur des Gliedstaates Mexiko schwere Menschenrechtsverletzungen geduldet oder sie zumindest nicht aufgeklärt haben. Man könnte meinen, die Studenten seien wie 1968 ein linker Stoßtrupp. Doch das ist falsch. Viele kommen von Elite-Unis und viele bezeichnen sich als unpolitisch.
Es un movimiento apolítico. La única finalidad de este movimiento es que los medios de comunicación sepan que no nos sentimos ignorantes respecto al tema de política.
Wir wollen die Medien ändern und klar, wir sind gegen den PRI, gegen Peña. Weitere Aussagen machen wir aber nicht. Mexiko ist das Land der Jungen. 14 von 110 Millionen Mexikanerinnen und Mexikaner wählen am 1. Juli zum ersten Mal. Sie haben Macht, aber sie nutzen sie nicht, sagt der bekannte mexikanische Historiker und Publizist José Antonio Crespo.
Nada más están diciendo, no nos gusta el PRI. Okay, ¿y entonces de qué partido? De ninguno. ¿Estás con el Observador? No. ¿Con Josefina? No. No hay un elemento de aglutinación.
Nur dagegen zu sein, das reicht nicht. Die Studenten sind für keinen der anderen Kandidaten. Der Funke springt nicht, kritisiert Crespo. In der Sache selber unterstützte er die Studenten.
Wir haben demokratisiert den Zugang zum Poder. No hemos demokratisiert den Ejercicio del Poder.
Wir haben den Zugang zur Macht demokratisiert, aber nicht deren Ausübung, analysiert Crespo. Zurück auf der Straße. Zwei Studenten haben sich als Fernsehschönheiten verkleidet. Schaut her, wie sie euch manipulieren. Mit ihrem Theater versuchen sie, Passanten zu gewinnen. Eine ältere Frau bleibt stehen.
Ahora estoy muy agradecida con todos los muchachos que se levantaron y que están preocupados por nuestro país. Entonces les quiero dar las gracias.
Ich bin den Jungen sehr dankbar. Sie haben sich erhoben und kümmern sich um unser Land. Das ist bitter nötig. Zumindest bei dieser Frau ist der Funke gesprungen.
Staatsverträge zwingend vors Volk. Über diese Forderung stimmen wir am Sonntag ab. Die Wirtschaft lehnt diese Initiative der AUNS, der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz, klar ab. Schweizer Unternehmen befürchten Nachteile bei einem Ja. Warum? Inlandredaktor Raphael von Matt war zu Besuch bei einem Schweizer Hightech-Unternehmen im bündnerischen Bonaduz.
Bonaduz, 2700 Einwohner, in der Nähe von Chur, dort wo Vorder- und Hinterrhein zusammenfließen. Hier inmitten steiler Berge würde man keine Hightech-Industrie vermuten. Doch seit den 1960er Jahren steht hier das große Firmengebäude der Hamilton AG, am Dorfrand, gleich neben Feldern und Wiesen. Der moderne Glas- und Metallbau glitzert in der Morgensonne. Drinnen in der Montagehalle ist es warm und laut. Firmenchef Andreas Wieland erklärt, was die Hamilton AG alles herstellt.
Das eine sind Beatmungsgeräte für Intensivstationen, dann Roboter für DNA-Analysen, so im Forensikbereich. Und wir machen vollautomatisierte Kühlschränke, wo man Blutproben für Jahre dann lagert.
Eine breite Palette von hochspezialisierten Geräten, die mehrere 10'000 Franken kosten. Und das Geschäft läuft gut. Wieland rechnet für dieses Jahr mit einem Wachstum von 20%. Möglich werde der Erfolg, weil man die besten Leute hole, viele aus Deutschland, und stets auf den internationalen Markt reagiere. 99% der Hamilton-Produkte werden ins Ausland verkauft. Gerade deshalb macht Andreas Wieland die AUNS-Initiative Sorgen. Er befürchtet, dass das Leben für die Unternehmen viel komplizierter würde, wenn jeder Staatsvertrag zwingend vors Volk käme.
Ich rechne damit, dass es dann, wenn es eine Volksabstimmung gibt, dass die Staatsverträge viel länger dauern und dass es Unsicherheit gibt. Und das können wir nicht brauchen.
Die Firmen bräuchten Planungssicherheit, da könnten Verzögerungen Gift sein. Als Unternehmer müsse er schnelle Entscheide fällen können, sagt Wieland, ohne auf bürokratische Hürden Rücksicht zu nehmen. Er ist der Meinung, dass
das System heute gut funktioniert und dass es sicher mehr Administration gibt, wenn man jetzt alle Staatsverträge dann vors Volk bringt.
Die AUNS, die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz, wirbt für ihre Initiative mit dem Argument, das Volk erhalte mehr Mitsprache. Doch das sei gar nicht nötig, sagt der Chef der Hightech-Firma. Wer wolle, könne schon heute das Referendum gegen Staatsverträge ergreifen. Vom ersten Stock, wo die Beatmungsgeräte zusammengebaut werden, geht es nach oben in den zweiten Stock. Dort produziert Hamilton medizinische Roboter. In einem großen Kasten stehen hunderte von kleinen Röhrchen. Darüber hängt ein Roboterarm. Er fährt millimetergenau zu einer Reihe von Pipetten. Ingenieur Andreas von Salis steht daneben und beobachtet, ob der Roboter richtig funktioniert.
Sie sehen jetzt gerade hier, geht er her, die Flüssigkeit abgeben. Jetzt geht er zurück zu den Röhrchen, dort wieder Flüssigkeit aufnehmen. Und entsprechend, jetzt gibt er die Spitze wieder zurück, weil der Test abgeschlossen ist. Hier.
Die Maschine läuft präzise und zuverlässig. Diese hohe Qualität sei dafür verantwortlich, dass sich der Schweizer Hersteller im internationalen Markt behaupten könne. 800 Mitarbeiter beschäftigt Hamilton im kleinen Bonaduz. Sie machen einen Umsatz von 300 Millionen Franken im Jahr. Diese Arbeitsplätze dürften nicht gefährdet werden, sagt CEO Andreas Wieland. Deshalb kämpft er gegen die AUNS-Initiative.
Für mich ist es sehr wichtig, dass wir hier im Bonaduz bleiben können. Ich setze mich ein dafür, dass wir Rahmenbedingungen haben, die es uns auch in Zukunft ermöglichen, von hier aus unsere Geschäfte zu betreiben. Ich möchte nicht ins Ausland ziehen.
Doch das sei ein Furchtszenario, sagt er gegen die AUNS. Ihre Initiative gefährde keine Arbeitsplätze. Im Gegenteil, wenn das Volk mitreden könne, sei das gut für die Wirtschaft, heißt es bei der AUNS. Andreas Wieland und die Hamilton-Mitarbeiter hingegen wollen einfach weiter an ihren Robotern arbeiten.
Das war die Reportage von Raphael von Matt. Er sieht Grausames, Grausames, das Albträume machen kann. Er trifft die Verantwortlichen und muss dann doch meist schweigen. Bei uns spricht Jakob Kellenberger vor seinem Rücktritt als IKRK-Präsident. Das ist das Tagesgespräch. Gleich nach den Schlagzeilen des Mittags mit Silvan Fischer.
Die SBB hat für 40% der Güterzüge, die von der Sperrung der Gotthardlinie betroffen sind, eine Ersatzlösung gefunden. Die meisten Züge fahren vorübergehend über die Lötschberg-Simplon-Route. Die Swisscom, die Post, die SBB und Skyguide setzen sich im Energiebereich neue Ziele. Zum Beispiel will die Swisscom nur noch energieeffiziente Fahrzeuge einsetzen. Und die Züge der SBB sollen bis 2025 vollständig mit Strom aus erneuerbarer Energie fahren. In Italien ist die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal um 0,8% zurückgegangen, verglichen mit dem Vorquartal. Damit steckt das Land weiterhin in der Rezession seit letztem Sommer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.